Magde Podcast. Watte Vöje von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.
Happy New Year. 7.1. Gestern war drei heilige Könige. Und außerdem ist es jetzt 2025, zumindest wenn ihr diese Ausgabe hört. Es ist immer noch Staffel 1 im dritten, mittlerweile fast vierten Jahr. Und es ist die Folge 95. Absoluter Wahnsinn, Magde Podcast. Hier in diesem Podcast dreht sich alles um unsere Stadt Magdeburg, um Vergangenes, um Zukünftiges, um Gegenwärtiges. Hauptsache, es sind Menschen aus der Stadt hier und die erzählen uns einfach von ihren Sorgen, Nöten oder aber auch von Plänen. Ich muss nochmal ganze Danke sagen für Feedback und warmherziges Aufnehmen der Folge vom Heiligen Abend mit unserem Pfarrer Quast. Das war eine absolute Sensation. Danke dafür. Heute, ja, wird es ein bisschen handfester, würde ich mal sagen. Der Mann, der mir gegenüber sitzt, der steht auch oft aufrecht, manchmal auch nicht. Der ist auf unterschiedlichen Spielfeldern unterwegs. Bis auf kurze Kampfbefehle ist das mit den Worten nicht so, wenn er auf dem einen Feld unterwegs ist. Und bei dem anderen Feld, wo er sich engagiert, da müssen viele Worte verloren werden, wahrscheinlich noch viel mehr, damit ein endgültiges Ziel, welches wir hier auch besprechen, verfolgt sind. Es ist ein Mann, der ist so vielschichtig, das gibt's ja nicht. Heißt Jörg Schenke, ist ein Ochse, wie man so sagen würde, unter Sportskameraden, kämpft im Judo bis 100 Kilo bei Fermersleben, mittlerweile in einer älteren Herren. Generation, hat im vergangenen Jahr bei der Deutschen Meisterschaft bis 100 Kilo sogar noch die Bronzemedaille gekriegt. Waren das eigentlich Deutsche Meisterschaften, Jörg?
Nee, das war eine Weltmeisterschaft.
War das Weltmeisterschaft?
In 22 war die Weltmeisterschaft in Krakau in Polen.
Ach so.
Ach, das war das. Gemacht.
Ja, okay.
Unser Beigeordneter hat übrigens einen Weltmeistertitel.
Herr Gottschalk.
Ja. Dr. Gottschalk,
ja. Ja. Nicht so schlecht. Also, ihr kämpft zusammen da, oder was?
Wir sind in einer Gewichtsklasse. Das ist manchmal auch ein Fluch, wenn wir zu uns beispielsweise bei den deutschen Meisterschaften oft gegenüberstehen. Das ist nicht schön.
Ja,
aber hilft nicht.
Nö, ist so. Und ich meine, letztendlich ist er Beigeordneter. Ich weiß nicht, ob der nicht vielleicht auch mal was für dich tun kann, für ein anderes Feld, über das wir heute noch sprechen. Ob wir das dann mal, lass uns mal die nächste Schrift hier, wie heißt das immer, so ein Schriftstück, was wir in den Stadtrat geben, lass uns das erstmal auskämpfen, ob wir das machen oder nicht.
Genau. Ja, gute Idee.
Weil du machst nämlich, also irgendwie wurde mir noch das Stichwort MAW auch zugeraunt.
Naja, MAW, da habe ich gelernt.
Da hast du gearbeitet?
Da habe ich gelernt und gearbeitet, ja, bis zur Wende, ja.
Reden wir auch noch kurz drüber. Und du bist jetzt so eine Art Medienagentur-Mensch.
Naja, ich arbeite bei einer Magdeburger Werbeagentur, bei einer ziemlich großen mittlerweile, und da betreuen wir eine Menge Kunden, große, kleine, bekannte.
Und du arbeitest da oder sie gehört dir? Oder du
bist ich Chef? Bin einer von drei Gesellschaftern, ja.
Okay, gut. Du darfst den Namen sagen.
Ist voll. Pegasus Werbeagentur.
Na, siehst du, es ist doch raus. Okay, weil wenn ich sage, dann ist es, aber wenn du es sagst, ist es gut.
Ja, das ist okay.
Weißt du?
Ja,
weil
Pegasus,
dann bin ich,
ja.
Und das sind also drei Felder. Das dritte, was ich noch nicht so genau benannt habe, da geht es um die Ansammlung von Menschen, die, glaube ich, seit 2007 versuchen, für die Ulrichskirche in Magdeburg etwas zu machen. Die Kurzversion, weil wir versuchen, die Älteren werden sich vielleicht dran erinnern, die haben sie vielleicht sogar noch stehen sehen. Die ganz Jungen werden sich sagen, wovon redet denn der Ulrichskirche? Die Kurzversion, Magdeburg hatte viel mehr Kirchen, als man jetzt hier sieht. In den 50er Jahren sind die einfach weggesprengt worden, obwohl sie nach dem Krieg teilweise komplett in einem Zustand waren, dass man sie hätte wieder aufbauen können. Und die Ulrichskirche ist eine sehr, sehr besondere, denn sie war in Magdeburg, glaube ich, die zweitälteste Pfarrkirche neben der Johanneskirche. Der Meister Amsdorf, der ein enger Freund von Luther war, hat reformationsmäßig darin gesprochen. Otto der Erste soll sogar irgendwas damit in Verbindung gebracht. Also eine absolut geschichtsträchtige Kirche, die stand genau da, wo ihr jetzt manchmal beim Frühstück aus dem Alex-Fenster rausguckt auf diese Rasenfläche. So ungefähr, ich weiß ja nicht wie viel, 2-3 Meter, bevor ihr anfangt beim Alex, hat das Ding ungefähr aufgehört. Und es gibt Menschen, die sagen, hier gibt's unter der Rasenfläche, die hier ist, sind noch einige Reste. Und die könnte man entweder ins Stadtbild einbauen, aber auf jeden Fall sichtbarer machen, als es jetzt ist. Man könnte die ganze Kirche aber auch ganz aufbauen. Wie gesagt, seit 2007 gibt es diese Geschichte schon. Und dann gab es, glaube ich, auch noch eine Verwicklung im Stadtrat. Ging es mal hin und dann ging es auch mal wieder her. Unser ehemaliger Oberbürgermeister Dr. Trümper hat sich da so ein bisschen mit eingesetzt. Dann gab es auch einen Bürgerentscheid, der sich dann mit einer großen Mehrheit, muss man leider auch sagen, ich glaube 76%, gegen den Wiederaufbau der Ulrichskirche ausgesprochen hat. Ist das so richtig?
Ja, leider, ja, muss man sagen. Das war eine ziemlich ungeschickte Fragestellung, aber das ist so, wie es ist, ist auch alles.
Nee, das war eine kurze und knappe Fragestellung. Ja. Also dir blutet es natürlich im Herzen, deshalb empfindest du es als, als ungeschickt, weil ihr der Meinung seid, das Ding muss eigentlich wieder aufgebaut werden.
Wir wollen das wieder.
Also wie viel seid ihr?
Also wir sind knapp 150 Mitglieder.
Das heißt Kuratorium Ulrichskirche,
Kuratorium Ulrichskirche e.V., ja, genau. Und 150 Mitglieder und die haben, ein großer Teil hat also auch einen christlichen Hintergrund, muss man sagen. Ich bin da ganz anders. Ich habe also mit dem lieben Gott nicht viel zu tun, also im Prinzip gar nichts. Mich interessiert es einfach aus Stadtgeschichte. Ich würde es einfach gut finden, wenn auf dem Platz einfach und unter der Grasnarbe sind da die Grundmauern, die sind ja alle noch da. Kannst du sogar mit dem Fingernagel sichtbar machen. Wenn das sichtbar gemacht würde oder etwas wieder aufgebaut würde, na klar. Also gibt es ja die unterschiedlichsten Ideen. Also wenn wir es sichtbar machen oder die Grundmauern erhöhen und dann die Mauerkrone begrünen, das sind so die ganz leichten, kleinen Sachen. Gibt dann aber auch die Ideen, die Kirche in ihrer architektonisch letzten Fassung wieder aufzubauen. Und seit ein paar Tagen hat es einen riesen Knall gegeben. Da gibt es ganz neue Ideen.
Wo kam der Knall her? Der ist komplett an mir vorbeigeknallt.
Naja, das
könnte jetzt sagen, nicht, es stand in der Volksstimme, die lese ich nicht. Doch,
da steht es aber. Ich lese ab und zu mal Volksstimme. Naja, also da haben zwei Mitglieder haben sich da zusammengetan, ein Architekt und ein Bauingenieur, und die haben was ziemlich sensationell, also aus meiner Sicht, eine große Idee da entwickelt, die allerdings natürlich auch jetzt auch polarisiert und die Meinung
spaltet. Ist das eine Idee des Aufbaus oder ist das eine Idee des neu ins Stadtbild einzubauen?
Nee, das ist also ein völlig neues Projekt. Also die Kirche an sich siehst du gar nicht mehr, sondern es ist eigentlich komplett der Ulrichsplatz, ist komplett überbaut mit einem Bürgerhaus St. Ulrich. Ich zeig's dir nachher auch mal.
Beschreib mal, wie das ungefähr aussieht, weil wir machen es ja jetzt für die Leute zum Hören.
Ja, genau. Also stellt euch vor, also ihr seid am Springbrunnen und auf der einen Seite ist das Alex und auf der anderen Seite ist das so eine große, runde Glasfassade, die sich also der Rundung des Springbrunnens sozusagen anpasst, nur viel größer. Das ist ein Eingangsportal. Und das ist der Eingangsportal zu einem großen Gebäude. Das hat also eine komplett begrünte Fassade. Mhm. Auf der Seite der Otto von Guericke der Ernst-Reuter-Allee, Entschuldigung, auf der Seite der Ernst-Reuter-Allee, ja, Mann.
Ja, ich weiß noch, von früher, wir sind alle da langmarschiert, im Sportclub. Ernst-Reuter. Das ist jetzt ein Witz, den wirklich nur Leute, okay, 70er Jahre geborene, ja, irgendwie verstehen können.
Und auf der Seite der, also gegenüber vom, jetzt von SWM, Ernst-Reuter-Allee, da sind also noch, wir haben ja noch 20 Tonnen alte Steine, da stellt euch vor, da sind also Reste, Mauerreste hochgemauert. Man kann also erkennen, da war mal eine Kirche, ist also integriert. Eine begrünte Fassade, ein begrüntes Dach mit einer Bühne, mit Solarflächen. Es ist also komplett grün. Es ist ziemlich, wirklich eine eindrucksvolle Geschichte. Und darunter ist halt auch eine Tiefgarage. Es ist ein richtig großes, richtig tolles Gebäude.
Was ist drin dann? Multifunktionsgebäude für Geschäfte?
Also was da drin ist, weiß noch keiner.
Okay.
Also da kann natürlich, also es gibt da die unterschiedlichsten Gedankengänge. Vielleicht die Volkshochschule, vielleicht auch ein Weltreformat.
Die Musikschule. Ich hatte neulich den Musikschuldirektor hier, der gesagt hat, bei Ihnen sind die Räume zu eng.
Also was da drin ist, das ist noch alles offen.
Okay.
Ja.
Jetzt nehme ich bei dir wahr, dass du super begeistert bist von diesem Vorschlag.
Ja.
Ist das bei allen anderen 150 Leuten, bei denen, die die Kirche normal wieder haben wollen und wo der christliche Hintergrund ist, wahrscheinlich eher nicht so?
Nee,
nicht so
das, gut ist das, das ist jetzt, also wir haben da jetzt wirklich auch eine Menge, da müssen wir Probleme einfach lösen, ja, und Fragen beantworten, und da müssen wir einfach im Vorstand auch erstmal gucken, wie es da jetzt weitergeht. Da müssen wir erstmal innerhalb des Vorstands auch gucken,
wie es weitergeht. Wie ist das zustande gekommen? Ist dann quasi jemand an euch als Kuratorium rangetreten, hat diesen Vorschlag gemacht und dann ging es weiter, oder kam der von außen?
Der kam von innen. Der kam von zwei Mitgliedern, und die haben das gemacht.
Das klingt so, als ob das Kuratorium dann quasi so vor so einer Zerreißprobe steht.
Ja, ist
das
so, ja? So kann man so sagen.
Wie sind die Verhältnismäßigkeiten aufgeteilt?
Die Frage verstehe ich nicht.
wie viel sind für den alten Plan, wie viele sind für den neuen?
Das wissen wir noch nicht.
Das kann man nicht mitbekommen.
Das kann ich noch nicht sagen.
Nicht mal gefühlt?
Nee.
Okay. Abgefahren. Hm? Aber eigentlich auch ganz normaler Lauf der Welt, weil seit 2007, mal ganz davon abgesehen, seit die Ulrichskirche aufgebaut wurde, ist sie ja auch einem stetigen Wandel unterzogen gewesen.
Ja.
Von Zerstörung zu Tilly-Zeiten, Zweiter Weltkriegszerstörung, Umbauten, Ausbauten, Angriffe auch, ich glaube, gab es auch Antisemitismus-Vorwürfe dann und ach, alles Mögliche
ja,
gegen die Leute. Also, aber ich sage es nochmal, ein geschichtlicher Wandel.
Ja.
Dann ist sie jetzt ganz weg. Nun war das Regime so, wie das Regime war, 1956 oder 57, als sie weggesprengt haben, also auch weg. Die Mauern sind jetzt noch da. Dann gab es 2007 das Kuratorium, was sich gegründet hat, und da gab es auch diverse Pläne, dann gibt es eine Bevölkerungsumfrage und so weiter. Jetzt gibt es diesen Vorschlag. Also ganz normaler Scheiß eigentlich.
Ja, es war doch wirklich leise um die Kirche, ja. Also wir sind.
Ich glaube, junge Leute wissen gar nicht,
wovon wir reden. Nee, die wissen ja gar nicht, wovon wir reden, und ich habe es ja vorher auch nicht gewusst, was da los ist, ja. Wir haben es jetzt, im letzten Jahr haben wir es geschafft, über die Aktion 99 Funken, das ist so eine Aktion der Sparkasse Magdeburg, und da haben wir dieses, zumindest das Portal der Ulrichskirche, als Lichtelement erstmal ein bisschen sichtbar gemacht. Das kam auch richtig gut an. Ansonsten, wenn du da das Wort Ulrichskirche irgendwo in der Öffentlichkeit platziert hast, dann gab es immer Leserbriefe, die wird es jetzt auch geben, ist doch klar. Ja, und
ich muss mal selber, also jetzt, da ist mir gar nicht so bewusst gewesen, also so konnte ich mich auch nicht vorbereiten, das passiert das jetzt, wenn ich dir gegenüber sitze und du das so sagst. Ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie die letzten paar Male waren, wenn ich aus dem Tunnel rausgefahren bin, auf dieser Kreuzung in Richtung Elbe, dann habe ich immer gedacht, gute Fassaden links und rechts, dieses komische Gebäude von der SWM finde ich gut, also ich mag das.
Ja.
Dahinter kommt auf einmal die Johanneskirche, diese neue Brücke, das sieht so geil aus.
Das ist und total passt klasse,
sich,
oder?
Finde ich auch. Auch wenn es ein bisschen dunkel ist und es noch leuchtet und so weiter. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da rechts steht jetzt noch eine Kirche, macht das dann den Blick zu oder nicht? Ich glaube, das würden wir beide auch erst wissen, wenn es fertig ist. Das ist ein bisschen später.
Ja. Kannst du ja mal gucken, gibt es so eine kleine Fotomontage.
Und auf digital.
Auf der Website gibt es eine kleine Fotomontage, wo man das
wie so heißt sehen die Website? Kann.
Ja,
Kuratorium
Ulrichskirche. Ulrichskirche.de, ganz einfach, ja.
Okay. Ja. Könnt ihr ja dann auch mal gucken, weil wenn es uns hier interessiert, dann habt ihr vielleicht auch Bock zu klicken. Ja, ist natürlich eine verrückte Sache. Und du aber bist da mit reingekommen, weil du geschichtlich interessiert bist, weil du medientechnisch der Mann bist, der quasi Öffentlichkeitsarbeit machen kann und weil du es kannst?
Naja, ich bin reingerutscht, weil wir irgendwann mal, also als Agentur haben wir die Website gebaut vor, das ist ja schon 14 Jahre, reicht ja auch nicht, 2007,
nee,
das ist schon eine ganze Weile her. Irgendwann haben wir die Website gebaut und dann war ich da irgendwie mit involviert und dann hat mich das interessiert und dann bin ich da irgendwann reingerutscht. Und dann bin ich irgendwie auch in den Vorstand gerutscht, wegen eben so ein bisschen Medienkompetenz, was man so hat. Ja, und das mache ich eben immer noch.
Krass.
Ja. So sieht das aus, ja.
Geld, wie kommt denn Geld zusammen? Da spenden Leute für euch? Oder?
Ja, es spenden natürlich welche und hier Mitgliedsbeiträge und so, also da kommt schon ein bisschen, was kommt da schon zusammen, ja, das ist wohl wahr.
Kannst du das weitergeben, was die Leute sagen, die unbedingt die-hard-mäßig die Kirche in ihrer letzten Form so nochmal wieder in der Stadt haben wollen, was deren Argumente sind dafür?
Naja, das ist eben einfach für Magdeburg ein geschichtlich ganz, ganz wichtiges Gebäude war. Und
gehört einfach so in die Stadt und soll wieder so sein.
Das wäre einfach toll, wenn wir einfach ein Stück tausendjährige Magdeburger Geschichte sichtbar hätten.
Ich glaube, nach all dem, was da so passiert ist, das ist jetzt nur mein persönliches Empfinden.
Ja.
Wahrscheinlich würde mich die Hälfte von euren Leuten zerreißen.
Ja.
Ich glaube, die Kiste mit dem sichtbar machen der alten Mauern, weil die jetzt nun mal so sind, wie sie sind, und auch ein Zeichen dafür, dass sowas passiert ist, wie es passiert ist, weil ich finde, auch daran zu erinnern, dass es Regime gibt, die dann einfach mal aufgrund ihrer politischen Ausrichtung und Programme einfach sowas wegballern, so ein Zeitdokument einfach wegknistern, dass man daran auch erinnern könnte. Also wenn man die Mauern sichtbar macht und sie auf irgendeine Weise so einpasst in das Stadtbild. Ich glaube, dass das wahrscheinlich die Variante wäre, die auch für junge Leute einen Sinn ergeben würde, wo man vielleicht auch einen Platz schaffen würde, wo Kultur stattfindet und so. Ob jetzt da so ein architektonisches Selbstverwirklichungsding wie mit der Glaskugel irgendwie geist, weiß ich halt auch nicht, weil das ist ja auch nochmal ein Brett. Aber verrückt. Und wie viel Zeit verschwendest du da von deinem Leben pro Monat?
So viel Zeit ist das nicht. Außerdem verschwende ich das ja nicht. Ich finde das schon, ich finde das auch schon ganz gut. Aber ich muss einfach sagen, du fährst eben irgendwie, brauchst gar nicht so weit in die Welt hinaus zu fahren. Jedes kleine Städtchen oder jedes Dörfchen, was dir irgendwie ein bisschen Geschichte hat oder so, die buddeln in ihrem Boden und machen das sichtbar. Und Magdeburg tut sich da einfach wirklich dolle schwer. Kannst du dich noch erinnern an den Zirkus, bevor das Hundertwasserhaus hier gelandet ist? Ein riesen
Tumult. Jetzt denken junge Leute, dass das ein Raumschiff ist und ich hier wirklich gelandet.
Ja, naja.
Zu der Zeit war ich ja gerade auch so ein bisschen unterwegs in der Welt, deshalb habe ich das gar nicht so viel mitbekommen.
Ja.
Ich habe nur dann im Nachhinein mitbekommen, dass der Zinnober kurz vor der Eröffnung viel schlimmer war und so weiter.
Und jetzt ist,
du hast recht. Und jetzt ist es ein Wahrzeichen.
Jetzt ist das eines der Wahrzeichen unserer schönen Stadt, muss man einfach sagen. Ja.
Hast du recht. Ja. Und hat dann halt im Nachhinein, weil er ja dann gestorben ist und das letzte von ihm persönlich genehmigte Hundertwasserhaus auf der ganzen Welt ist, ist es natürlich, hat das nochmal eine geschichtliche Bedeutung bekommen.
Ja,
du hast recht.
Ich würde das klasse finden, wenn da was passiert, ja.
Na, was passieren wäre schon okay.
Ja.
Wobei natürlich auch immer so luftige Stellen in so einer Stadt auch immer geil sind, aber Magdeburg war von eh und je komplett zugebaut.
Ja, na klar.
Ja. Verrückt.
Ja.
Wir haben jetzt erstmal schon über dieses Problem gesprochen. Wenn noch irgendwas ist, was dir nachher einfällt, was man vielleicht auch nochmal sagen könnte, was weiß ich, wenn ihr Mitmacher braucht oder wenn man mal auf eure Webseite gehen soll oder so, können wir es noch sagen. Jetzt müssen wir natürlich dich als Person erstmal noch also ein bisschen voranstellen. Bist du Magdeburger Jung?
Ich, ja, klar.
Landesfrauenklinik?
Ich bin, Landesfrauenklinik, auf dem Shelly groß geworden sozusagen.
Shelly?
Ja, Logo.
Mega.
Ja, da bin ich groß geworden.
Ich habe zwei Jahre auch eine Wohnung gehabt, direkt an der Straße.
Ja. Irgendwie. Na, ich bin an der Kobelstraße sozusagen aufgewachsen und auf dem Shelly war ich ständig. Und das Lustige ist, ein Vorstandskollege hat also da auch in der Winkelmannstraße auch am Shelly gewohnt. Ich sage, ey Uwe, warum haben wir uns eigentlich nie gesehen?
Weil da viele Jugendliche waren.
Nee, ich sage, ich war immer draußen, wenn es geregnet. Ich war immer auf dem Shelly, immer, bei jedem Wetter. Sagt er, naja, wir.
Ich nicht.
Wir
hatten den Fernseher und
durften Westfernsehen. Warum haben wir uns nicht getroffen? Ich war immer draußen, sagt er, ich habe immer gelesen.
Ja.
So ist das, ja.
Wenn man auf den Shelly also gerufen hat, kommst du runter, war Jörg Schenke der Erste.
Genau.
Wie alt, also wann bist du geboren?
Ich bin 1963 geboren,
Oh, krass, das sieht man dir nicht mal an. Du siehst jünger aus als knapp 60.
61.
Knapp 60 drüber.
Wie muss man aussehen, weiß ich jetzt nicht, oder?
Sport hält jung.
Ja.
Knackig, Mann. Haut bleibt frisch.
Naja.
Ist halt einfach so.
Ja.
Das bedeutet, du hast ja ganz viel verrückte Zeiten in Magdeburg mitbekommen.
Ja, verrückte Zeiten, weiß ich nicht.
Erzähl mal, wie warst du so auf dem Shelly mit 10?
Auf dem Shelly war schön, eine Löscherschule, das war so mein Kiez, Spielhangstraße, Shelly und so.
Warte mal,
das
Hans
war
Löscher so ist Kiez. die jetzt...
Das ist die, war das Regine Hildebrand? Oder
genau, wo, Hildebrand, heißt sie Regine Hildebrand? Ist das, ja doch, ist sie das? Klar. Also
Westring.
Genau.
Am Westring. Und daneben war Eichrudert dann...
Der Direktor jetzt im Moment gerade. Liebe Grüße.
Und daneben war dann die erste, also später war es die Philipp-Daub-Schule, dann war es Westring-Schule und ganz früher war das,
glaube ich, meine... KJS war sogar da drin.
Ja, da war mal, war Kinder- und Jugendsportschule, ja, genau.
Ja.
Naja, und dann habe ich irgendwann hab ich dann die 10. Klasse gemacht und dann ging es an, was machst du, eine Lehre? Abitur hatte ich jetzt nicht so irgendwie Interesse oder so. Und dann bin ich rübergegangen ins MAW, ganz
einfach. Muss man natürlich auch sagen, Abitur war zu deinen Zeiten ja noch nicht ganz so. Ab 10. Klasse, man musste sich irgendwie, glaube ich, in der 8. bewerben. Und dann haben ich glaube, pro Klasse bestenfalls zwei haben es geschafft, ja.
Mhm.
Und davon gerne auch noch jemand mit Berufsausbildung, mit Abitur oder sowas, wenn das irgendwie sein sollte. Ja. Also MAW, was für eine Lehre hat sie gemacht?
Maschinenbauer. Wahrscheinlich 50% der Jungs in Magdeburg sind Maschinenbauer oder Maschinenanlagenmonteur oder sowas geworden,
Und wo im MAW? In Buckau oder wo?
Also,
weil MAW war ja, verstreut, gab es ja in Sudenburg auch.
Ja, in Buckau. Nachher dann bis in der Freien Straße. Das Lustige ist jetzt, unsere Agentur ist jetzt wieder an der Freien Straße auf dem Skatgelände und nur ein Katzenwurf, was ist das denn? Ein Katzensprung.
Ein Steinwurf?
Ein Steinsprung und ein Katzenwurf entfernt. Ja,
ein Katzenwurf genau, von sieben Kleinkätzchen.
Genau. Ein Katzenwurf entfernt von meiner letzten Wirkungsstätte. Ja, da bin ich dann irgendwann zur Wende als Meister für allgemeinen Maschinenbau ausgestiegen. Es ging ja alles zu Ende, ja. Die wurden ja alle entlassen, die Maschinenbauer.
Das ist übrigens aber eine Zeit, über die man wirklich mal sprechen kann. Oder vielleicht bist du in der Lage, das zu skizzieren, das Bild. Bis Mitte 89 sind Tausende von Magdeburgerinnen und Magdeburger in die Richtung gepilgert. Mit der Straßenbahn, mit dem Fahrrad, mit dem Moped, mit der MZ oder mit Trabant. Oder vielleicht hatte man sogar einen Moskvitsch, weil man schon ein bisschen privilegierter war. Die ganzen Sportler zum Beispiel, die da einmal in der Woche in den Sang sind. Und es rollte. Ich glaube, ich habe 1988 noch, da war ich dann schon an der Penner, da mussten wir im Skat, war das Skat. Da musste man in der Produktion irgendwie mithelfen. Da haben wir dann diese großen Maschinen in so eine, auf so, die wurden auf Paletten gestellt und dann mussten wir mit Zimmerern um diese Paletten drumherum rennen und die einzimmern. Da haben sie uns immer verarscht, ihr wollt studieren, ihr seid die Studierten oder wollt ihr Abitur machen, was sind ihr für Wecke? Es wurde die ganze Zeit gesoffen, das kann man jetzt auch mal so sagen. Das war ganz schlimm, also Alkoholismus war unglaublich verbreitet, also zumindest da so in dieser Produktion, völlig irre. Die sind schon mit einem Bolzen, so hieß das früher, morgens sind die gekommen und haben den ganzen Tag erzählt, ja, heute aber erst Nachmittagspause. Also heute erst, und dann haben sie immer über diese Flasche gestreichelt. Und ich habe zu dem Zeitpunkt keinen Tropfen Alkohol getrunken, ja. Und habe immer gedacht, was ist das? Wie ist das? Und dann haben sie es meistens vor der Mittagspause schon aufgemacht und dann wurde die Flasche rumgereicht. Und dann, wenn eine Maschine kam, haben sie eine Stunde Vollgas gegeben und dann saßen sie wieder zwei Stunden runter und haben gesoffen. Völlig verrückt. Und jetzt sag mal, wie das gewesen sein muss, dass da überall so eine Wimmel und so war. Und dann war es doch von einem Tag auf den anderen Schluss, oder nicht?
Naja, von einem Tag auf den anderen war es nicht. Also dann ging es ja erstmal so um Kurzarbeit und Nullstunden Kurzarbeit und so. Und dann lichteten sich die Reihen nachher, ja. Und dann
wurden, auch von allein, weil Leute gesagt haben.
Ja, und dann wurden eben Angebote gemacht und ich habe das Angebot auch angenommen, wenn du eben selber gekündigt hast, dann hast du da auch eine Abfindung bekommen. Also fürs MAW war das dieser Babcock-Konzern. MAW ist dann in diesen Babcock-Konzern übergegangen oder wurde übernommen. Ich weiß nicht genau, wie ich es richtig sagen soll. Und dann gab es diese Angebote, wenn du kündigst, kriegst du eine Abfindung. Und ich habe das auch gemacht. Dann habe ich gekündigt, habe dann eine Abfindung gekriegt. Und da habe ich gesagt, so, jetzt geht's nochmal neu los. Ich war 27. Also das ist noch okay.
Heutzutage ein super Alter, super jung. Aber damals muss man sagen, warst du theoretisch Familienvater von zwei Kindern, hattest eine Schrankwand und einen Trabi.
Aber es hat natürlich die Leute, die damals so 50 waren, für die war das alles noch richtig hart. Ja. Mhm. Und dann habe ich eben eine neue Ausbildung gemacht. Hab gesagt, okay, Schlossermeister, schön und gut, aber jetzt machst du was Neues, eine kaufmännische Ausbildung. Und dann habe ich mir eine Ausbildung gesucht zum Werbekaufmann. Und ich wusste aber nicht, was mich erwartet. Ich habe es einfach gemacht und hat sich aber ziemlich schnell gezeigt.
Aber kannst du dich an den Impuls noch erinnern? Warum Werbekaufmann?
Ja, weil das das Erste war, was ich kriegen konnte.
Tatsache so.
Sehr pragmatisch. Ja. Und dann habe ich vorher noch einen PC-Kurs gemacht, ganz wichtig.
Was?
Und ist ja so, ja.
Auf dem C64.
Ja, oder? Irgendwie so, ja. Und und dann ging das los.
Verrückt.
Bam. Ja. Und dann bin ich seit 1993 oder so, war ich dann fertig, richtig Werbekaufmann. Dann haben wir noch bei der Mitteldeutschen Akademie, haben wir dann noch so ein Studium da noch absolviert und selber finanziert. Und dann seit 1995 bin ich bei Pegasus. Also da bin ich jetzt im Januar dann auch 30 Jahre.
Wahnsinn.
Ja.
Wie ist die Entwicklung von dieser Agentur über die Jahre gewesen?
Die Agentur, na, wir waren anfangs mal drei Leute und jetzt sind wir 18, 19.
Und war nie ein Auf und Ab, war es immer nur stetig gewachsen?
Es ist immer gewachsen, aber in den letzten drei Jahren richtig doll gewachsen.
Und was macht ihr so? Welche Kunden habt ihr so?
Naja, wir...
Oder darf man darüber reden? Doch, darf man, oder?
Weiß ich nicht. Interessiert
euch? Weiß ich nicht. Du bist doch der Chef. Euch,
also klar, darf ich darüber. Nee, ich bin nicht. Also ich bin nicht der Chef. Also meine beiden Kollegen sind geschäftsführende Gesellschafter. Die sind auch Geschäftsführer. Die sind auch jünger als ich und die machen das auch richtig Bombe. Und SCM, die App, die Website, den Fanshop, FCM, die Website, das Jobportal betreuen wir dann. Das haben wir alles gebaut und so. Ja. Und ganz viele andere Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen, IMG, also Investitions- und Marketinggesellschaft, das Müllheizkraftwerk in Rothensee.
Chef war schon hier im Podcast.
Ja, und also eine ganze Menge.
Verrückt.
Ja.
Wie ist das Agenturgeschäft gerade so in Magdeburg?
Wenn du sagst, es ist also soll ich dir was sagen? Soll ich dir was sagen? Ich habe da aufgehört, das so zu beobachten. Es gibt immer wieder welche, da kommen Newcomer, die sind dann hip und angesagt und die sind dann manche sind dann auch relativ schnell wieder weg. Ich glaube, unsere Auftraggeber, unsere Kunden stehen vor allen Dingen auf die Beständigkeit, die wir bieten. Wir sind jetzt 30 Jahre da und es sieht so aus, als wenn wir noch 30 Jahre da sind. Und wir haben zum Beispiel einen Kunden, ist auch der Domförderverein, Magdeburger Domförderverein. Da haben wir natürlich nicht nur, wir arbeiten nicht nur für die, sondern das muss auch ein Geben und Nehmen sein. Also haben wir da natürlich auch bei dem Lettner zum Beispiel, haben wir auch mit gespendet. Und das Coole fand ich, da gab es dann für alle Spender, die wurden dann in so einer Röhre, in so eine Zeitkapsel wieder eingemauert. Und in 500 Jahren, wenn der Lettner vielleicht mal wieder repariert wird oder gereinigt, ja, dann holen die Röhre raus und dann sagt einer, ja, das ist ja geil.
Für die, die es nicht wissen, sagen wir, was der Lettner ist.
Ach so, der Lettner, das ist sozusagen das Bauwerk im Magdeburger Dom, kennt ihr vielleicht? Das ist dieses Bauwerk, was den großen Raum von dem Gestühl, was ihr da findet, trennt. Also da im Gestühl, da saßen sozusagen die Profi-Geistlichen. Und vorne in dem großen Raum, da saß Volk, wir Junge. Wir, du und ich. Na, ich ja nicht, ich war draußen.
Naja, das wird doch nicht. Ich fand den Begriff Profi-Geistlicher.
Ja, die Profis, ja. Die sitzen, ja. Und da wird also die Trennung und der Magdeburger Dom, das ist wohl ziemlich selten, dass da noch so ein Lettner aus Stein ist. Die gab es auch aus Holz und so. Aber das ist alles mir zu dünn.
Geil, und da bist du ja quasi mit euren Namen, seid ihr da mit euren Namen unten drunter
in
der Zeitkapsel.
Ja, und in 500 Jahren, wenn das Ding mal rausgeholt wird, dann sagen, gucke, da gab es Pegasus auch schon.
Wisst ihr, was ich hoffe, dass das Ding wirklich in 500 Jahren da noch steht? Nicht, dass irgendjemand, weil die Zeit ist gerade so schnell und alle sind so wild und aufgeregt, das ist nervig. Aber deshalb ist ja der Magde-Podcast da, damit wir hier so ein bisschen Inspiration
Dingen,
und Frohsinn
vor allen Dingen aufgeregt verbreiten. Sind sie alle. Vor allen Dingen aufgeregt und ein bisschen mies gelaunt.
Echt? Ja, und jetzt werden natürlich nicht wenige Leute, würden, die das jetzt hören, regen sich auf und sagen, ja, sei du mal in meiner Haut. Und ich kann ja immer nur sagen, am Ende sind fast alle Gäste, die hier sind, Frauen wie Männer, sagen dann immer, ach, wisst ihr, wenn man an seinem Platz das Bestmögliche macht, seid nicht so aufgeregt, kümmert euch um euch, guckt auf eure Nächsten, seid erstmal selber cool, bevor ihr das von anderen verlangt und dann ist alles in Ordnung. Genauso ein Patient bist du auch wieder, der mir so ging.
ist was dran, ja, hast du recht.
Da hat ja vielleicht aber auch der Sport mit zu tun, aber bevor wir das machen, muss ich erstmal so abfragen, wo bist du weggegangen in Magdeburg? Was waren so deine Reviere?
Oder warst du gar keiner, der ausgegangen ist? Ach so, doch, ich war ganz viel in der Brauerei, also jeden Mittwoch Brauerei war Pflicht.
Es hat es noch selten hier gesagt
worden. Ja, Brauerei
war das. Hinten in Neustadt oder was?
Das in Neustadt, da wo das Sparkassengebäude ist, da direkt gegenüber, da stand mal so eine Villa.
Okay.
Und da war immer Brauerei, Disco, das war, also mittwochs war ich da immer.
Okay.
1000 Jahre gefühlt ist das her, ja.
Ich glaube, da war das Bier nie alle, oder?
Nee, das war das Bier nie alle. Da hat der halbe Liter auch eine Marke gekostet, ja.
Nee, 98 Pfennig. 98 Pfennig.
Es wurde auch ganz schön gesoffen, glaube ich, ja. Mein
das,
lieber Freund.
Ja, das kennst du noch besser als ich, weil wie gesagt, ich habe erst nach der Wende dann angefangen, hier und da Genussmittel zu konsumieren. 98 Pfennig und dann gab es ja noch den Heimliter für 46 oder sowas. Und ich habe immer nur gehört von Menschen auch deiner Generation, auch Sportler, die nicht nur Sport getrieben haben, auch Hochklassige, sondern auch gerne mal damit prallen, wo sie überall welche Partys gefeiert haben. Da konnte man mit einem Fünfer oder einem Zehner einen richtig guten Abend
haben. Na, HDL-Keller auf jeden Fall.
Da war ich auch.
Ja, aber nach dir wahrscheinlich. Und dann im Kika.
Kika kenne ich auch.
Lindenhof. Ey, komm, mach mal eine Gasse.
Ja, aber Lindenhof war ich wirklich selten. Ich glaube, ich war in meinem ganzen Leben höchstens zwei oder dreimal da drin, weil ich viel zu jung bin. aber da hat man immer nur gesagt, da gehen die Großen hin. Ja. Und wenn du ohne ein Fahrzeug hingehst, gehst du auch ohne ein Fahrzeug und allein zurück. Wenn du mit dem Motorrad kommst, kannst du Glück haben, dass du eine Begleitung findest. Mhm. Wenn du ein Trabi hattest, war die Wahrscheinlichkeit bei 80%. Wenn du einen Lada- oder Genix-Autoschlüssel hattest, wusstest du, dass du mit ein bis drei Personen den Land. Stimmt das? Das erzählen sich die Leute.
Oh, das weiß ich. Das kenne ich so nicht. Nee, echt. Wirklich nicht. Ich weiß nur, dass es immer eine Riesentraube davon war. Und das war immer ein unheimlicher Sackstand, da reinzukommen.
Und so, mach mal eine Gasse, war für wen den
Namen? Das war doch Urbster, der legendäre Einlasser. Genau. Urbster, der hat gesagt, mach mal eine Gasse, und dann haben sie so ihre Spezies reingelassen. Und dann standst du da als Nobody oder Unbekannt, und vielleicht hattest du da mal Glück. Okay. Ja, so ist das, ja.
Das war ein komischer Zauber damals, oder?
Seltsam.
Vor allem, ja, wenn man sich überlegt, wie weit das draußen war. Das war ja da hinten auf der Allee in, ja, Richtung Flughafen.
Ist einfach hingelaufen von der 3.
Und da war doch nix.
Nee, Endstelle
3 hat ja damals viel weiter vorne gehalten als jetzt.
Ja, klar.
Die fährt ja jetzt bis hinten durch. Aber die hat ja damals, wo hat denn die angehalten? Da, wo dieses Bestattungsinstitut war oder so. Da ist sie rechts rein in Richtung Schulen, fast ins Neubaugebiet, kurz davor. Und von da aus musstest du zum Lindenhof laufen.
Genau.
Ich glaube, dass ein paar Magdeburgerinnen und Magdeburger jetzt einen seligen, verklärten Blick haben und sich vielleicht daran erinnern und sagen, ja, zweimal war ich auch drin. Ja. 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 Und die Getränke, die es gab, grüne Wiese. Oh. Warum guckst du jetzt nach unten?
Teilweise ganz schlimme Getränke irgendwie.
Kennst du noch die Schneekohle?
Oh, da könnte ich, Leute, wie gut das ist. Sag du's. Das ist ja ganz furchtbar, Junge. Also ich habe jetzt so ein leichtes Würgen, ja, hast du gesehen, ja?
Schneekola war gemischt.
Ja, das ist einfach Eierlikör und Cola.
Nee, Cola mit Eierlikör oder so. Hauptsache es flockt.
Boah, Hauptsache es knallt irgendwie.
Ja. Ich habe original einen Kumpel mal damals gehört, oh, ich habe mich verliebt. Ich glaube, bei der Frau da hinten investiere ich mal in eine grüne Wiese, damit die mir zuhört. Da komme ich mit einer Schneekola nicht weit.
War das nicht mit diesem perversen Zuckerrand oder sowas?
Das war mit Curaçao, Blue und Carina oder wie unsere komischen Brausen hießen. Ja, ja. Ja, wir sind mal wieder in einen Nostalgietrip hier so reingekommen, aber ich finde, das kann man auch manchmal machen, und auch dafür ist der Magdeburg-Podcast gut, weil natürlich war ich alles cool. Und es gab auch viel schlimme Sachen, aber ich meine, das sind so Momente, wo sowohl du als auch ich so ein warmherziges Coming-of-Age-Gefühl nochmal im Bauch haben, wie es damals so gewesen ist, oder?
Ja.
Damals warst du sportlich wahrscheinlich auch schon richtig Judoka-mäßig unterwegs?
Ja, da war ich auch schon unterwegs.
Ja. Hast du größere Erfolge im DDR-Maßstab oder sowas mal einfahren können?
Nee, im DDR-Maßstab nicht so. Da habe ich nicht groß was beseelt, nee.
Ich erinnere mich nur... die alte Halle beim FSV, die dahin war?
Die kenne ich gar nicht. Also ich war angefangen habe ich bei Aufbau Emper Ost. Die hatten damals eine Abteilung Judo.
Ah, okay.
Da in der Friedrich-Engels-Schule oder so, glaube ich, hieß das. Und dann war ich bei Dynamo, was jetzt der PSV ist. Und dann bin ich irgendwann...
Die Dynamo-Halle war ja am Hasselbachplatz, oder nicht? In der habt ihr da gekämpft?
Nee, wir haben nachher in einer Peak-Schule und in so einem Keller hatten die Judoka nachher ihr Refugium. Und dann wurde die Peak-Schule abgerissen. Und dann haben die vom PSV, die haben jetzt das ehemalige Kinderkaufhaus oder so. Da haben die jedenfalls auf dem breiten Weg, da haben die ihr Dojo.
Okay, krass. Und dann bist du jetzt erst später zum
FSV. Und ich bin zum FSV so Anfang der 90er Jahre irgendwann bin ich dann da hingegangen, ja.
Weil ich erinnere mich nämlich, das war so eine lustige Halle, das wirkte fast wie so ein Ferienbungalow, das war so eine Holzhütte.
Ja, ja, die ist dann abgebrannt irgendwie.
Wahrscheinlich. Ja, ja. Heißer Abriss.
Ja. Weiß ich nicht.
Ja, großartig. So, dann sind wir ja schon mal einmal schön durch dein Leben so durch, oder?
Ja, kann man so sagen.
Hast du dann, wie war denn die Zeit dann so quasi von Lehre? Das heißt, du warst in den 80ern bis zur Wende, sogar ein bisschen eher Lehre und dann Job.
Und dann Job, ja.
Wie war denn so der Alltag da für dich? So dieser, weißt du, du hast jetzt die Chance, zeitdokumentarisch so ein Magdeburger Alltag von einem coolen
Magdeburger Alltag. Naja, du bist morgens zur Arbeit, um 6.20 Uhr ging es los. Bis 15.50 Uhr an der Stempeluhr, bing. Dann bist du aufs Fahrrad gestiegen, bist von Buckau nach Hause gefahren. Und dann bist du zum Training gefahren oder in die Brauerei, zur Disco. Oder hast du gewartet oder ins Kika. Oder es war ja irgendwie jeden Tag irgendwo was los.
Hattest
ja?
du auch damals schon Familie?
Nee. Du warst also ich habe warte mal, 88 habe ich mein 88 habe ich geheiratet und okay. 88 kam dann mein Kind
zur Welt. Hast du aber relativ lange ausgehalten, so, weil normalerweise ist man ja mit 18 zur Armee oder so, wenn man Glück hatte, oder mit 20. Ja. Und dann, wenn du wiedergekommen bist, wenn du in Uniform geheiratet hast, hast du, glaube ich, sogar extra Geld gekriegt.
War das nicht so? Das kann sein, ja,
weiß ich und nicht. So, und dann hast du geheiratet, hast schnell einen Ehekredit aufgenommen, hast du Schrankwand gekauft und dann.
Ja, kennen ja alle. Also.
Ja, mega. Aber du hast noch ein bisschen das Lotterleben genossen. Bis 88.
Sozusagen, ja.
Ist ja geil. Warum wirst du jetzt schmallippig?
Etwas spitzlippig.
Hast du Angst, dass doch noch wer
zuhört? Nein. ganz normaler Alltag eben halt.
Ja, cool. Ulrichskirche, haben wir alles darüber besprochen, was wichtig ist für euch? Irgendwie braucht ihr da, also wir halten fest, es gibt einen neuen Vorschlag, der jetzt offensichtlich erstmal wie so eine Bombe einschlägt auch.
Ja.
Da wird man hören und sehen, was bei euch da so passiert.
Mhm.
Wie oft trifft man sich da eigentlich?
Naja, mit den Mitgliedern eigentlich einmal im Jahr. Zu einer großen Mitgliederversammlung. Ja. Und das muss man aber sicherlich auch noch ein bisschen intensivieren, weil die Kommunikation ist nun mal alles, das wissen wir ja, aus dem Leben und aus dem Beruf und so. Und da musst du natürlich auch muss natürlich auch Mitgliederarbeit machen, und das ist ganz schön ruhig bei uns, muss man sagen. Ja, und jetzt müssen wir aber erstmal gucken, wie gehen wir jetzt mit den neuen Ideen um, wie kriegen wir das mit der Satzung geregelt. Das sind aber Sachen, die müssen wir erstmal innerhalb des Vorstandes klären, und da ist noch eine ganze Menge Gesprächsbedarf, ja.
Habt ihr prominente politische Unterstützung? Oder ist es, haben die gerade eher bei Haushaltssperre und so weiter andere Dinge zu tun?
Prominente politische Unterstützung haben wir nicht, weil es gibt da einfach niemanden, den wir da auf unserer Seite haben. Das ist ein bisschen schwierig. Wir haben Prominente, also ist nicht ganz richtig, unser prominentes Mitglied ist ja Dr. Willi Polte, unser Altbürgermeister, unser Bürgermeister AD, so sagt man richtig.
Oberbürgermeister.
Oder unser Oberbürgermeister AD, genau. Der ist also bei uns Mitglied und auch sehr aktiv. Er hatte nur aber auch selber noch ein Projekt ins Leben gerufen mit so einem paar alten Haudegen, dieses Thema Prämonstratenserwerk.
Hm.
Ich freue mich sehr, dass ich das Wort jetzt mal ohne Haken aussprechen konnte. Das ist nämlich schwierig. Ja, und ansonsten interessiert sich für uns niemand so richtig. Oder gar nicht.
Aber vielleicht dann ja ab jetzt mal zumindest. Mhm. Und einfach mal auf die Seite gehen und mal klicken. Und zumindest hat man dann Ahnung, was da so Menschen. Also ist das dann ein brotloses Hobby?
Ja, kann man so sagen, ja.
Echt? Und glaubst du, dass deine Mitglieder das cool finden, dass du das jetzt hier im Podcast so sagst?
Ja, das glaube ich. Ja, daran glaube ich ganz fest. Und bleibt uns ja treu, Freunde.
Das ist, also, lieber Jörg, lustigster Podcast gleich zu Beginn des neuen Jahres. Weil
sonst machen wir die nächste Mitgliederversammlung auf der Tatami, das ist die Judomatte.
Und dann kann ich euch nur so als Kumpel sagen, wenn Jörg dann Hajime ruft, dann müsst ihr schnell wegrennen, weil es wird nicht gut, wenn ihr euch nicht auskennt.
Also Judo ist viel mehr als Kämpfen, also da macht euch mal keine Gedanken. Darum ist Judo auch richtig. Das Beste, was ihr euren Kindern oder Enkeln raten könnt, wenn die sich mal ein bisschen bewegen wollen oder sollen.
Du trainierst auch Kinder oder was?
Ich trainiere auch eine Truppe. Und zwar, wir haben drei Kindertruppen. Kindergruppen, zwei Gruppen trainieren am Sonnabendvormittag, dann am Dienstag, am Freitag und am Mittwoch. Und aus diesen Gruppen, da gibt es eben Kinder, die gerne kämpfen, die also auch verstärkt Training machen wollen, auch Wettkampftraining. Und da haben wir gesagt, okay, da machen wir so eine Talentegruppe. Und wir alten Haudegen haben gesagt, wir wollen denen ein bisschen was von unserer Erfahrung abgeben. Und dann habe ich vor, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8 Jahren diese Talentegruppe übernommen. Und da geht es also nicht, hier fass mal so an und mach mal so, sondern da geht es ein bisschen wettkampforientierter zu.
Okay.
Ja.
Habt ihr Zulauf? Sind weniger Talente?
Wir haben gut Zulauf, freue ich mich. Ich habe in der Woche wirklich 2, 3 Anrufe. Heute hatte ich gerade wieder eine, ich würde gerne mal unser Kind zum Judo schicken und so. Das ist gut. Wir haben auch eine Website, FSV Judo. Da kann man mal gucken, da bin ich auch erreichbar, da habe ich meine Telefonnummer hinterlegt, weil du musst einfach auch ansprechbar sein, wenn du in irgendeinem Vereinsbüro, da ist doch, Leute, da kommt doch keiner. Ja, also, ja, und ja, wir haben ganz gut Zulauf und wir haben auch ein paar Talente. Ja, ich hab mich gefreut, dass wir dieses Jahr bei so einem internationalen Turnier in Leipzig, hat unsere Lea da eine Silbermedaille erkämpft. Das war wirklich klasse. Das ist ein wirklich hochdotiertes Turnier. Wir hatten jetzt eine große Truppe beim HDL Cup am Samstag. HDL steht für Haldensleben. Ja, nicht so schwer.
Danke.
Und da ist das Schöne, da kämpfen, also da sind über, also sind 10 Mannschaften angereicht, 10 Judo-Mannschaften aus Berlin, Potsdam, Braunschweig und natürlich auch aus Magdeburg. Und das ist das Besondere an dem Wettkampf ist, da kämpfen also Judoka von 35 Kilogramm, ja, bis plus 95 Kilogramm, alle in einer Mannschaft. Das sind 10 Gewichtsklassen. Und es ist eine richtig große Freude zu sehen, wie die sich gegenseitig anfeuern, wie die sich gegenseitig feiern, sich trösten, wenn es mal eine Belehrung gab und so. Es ist wirklich richtig geil. Und man muss auch sagen, Judo ist also mehr als einfach nur Kraft und Kämpfen. Aus denen werden auch richtig gute Persönlichkeiten.
Es klingt jetzt so ein bisschen seltsam, aber auch ich habe ja Sport studiert und wir haben vorhin ja schon kurz getalkt und ich habe Judo auch als eine der vielseitigsten, auch für den Körper wirklich vielseitigsten Sportarten kennengelernt. Ob das jetzt Stabilität ist, ob das Kraft ist, Schnelligkeit ist. Für den Geist ist unfassbar viel mit dabei, wenn du halt auch gute Ausbilder oder Trainer oder Trainerinnen hast. Diese ganzen Vorurteile, man tut sich da nur weh und verletzt sich andauernd. Ich kann aus eigener Erfahrung wirklich sagen, bei jeder Sportart mit Bällen, also ob das jetzt Handball ist oder Fußball, ich würde sogar sagen, beim Volleyball verletzt du dich schneller und öfter, als du das beim Judo machst. Die Erfahrung habe ich gemacht und wenn man da wirklich mal 2-3 Jahre hart dran bleibt, das macht echt Spaß. Gleichgewicht und so weiter, was da alles drin ist. Du lachst jetzt irgendwie, weil ich habe es wirklich nur beim Sportstudium gemacht und so. Ich weiß ja nicht, irgendeinen so einen halbfarbenen Gurt habe ich dann auch geschafft und so weiter. Du bist wahrscheinlich Dahnträger. Oder?
Ja.
Zweiter, dritter, sechster?
Dritter.
Dritten Dan. Gratulation, also da kann man was.
Danke. Stimmt.
Die Prüfungen waren die
Hölle. In aller Bescheidenheit, ja, stimmt.
Also ich kann es wirklich nur empfehlen, zumal eigentlich jede Sportart ist komplett wichtig. Gemeinschaftlich, was für den Körper tun, ist unfassbar wichtig. Alles, was ihr von jüngster Kindheit an in eure Körper rein investiert, das kriegt ihr im Alter wieder auf jeden Fall. Wenn ihr Jörg jetzt hier sitzen sehen würdest, der ist in Gange. Klar wird der morgens auch seine Schmerzen haben oder so, aber was da muskulär auch erhalten wird und so weiter, das zahlt einem das die Rippe im Alter, glaube ich, gerne zurück. Ja. Klingt jetzt so ein bisschen, als ob ich bei der Apothekerzeitung
ja, so ein bisschen, ja, so die Rentner-Bravo, ja. Die Rentner,
aber was glaubst du, was mein Lieblingswurf war?
Ukigoshi?
Nee, Sayonage war mein Lieblingswurf. Sayonage. Ja. Weil man als kleiner Mann wie ich mit größeren Star aufnehmen konnte.
Hast du völlig recht. Das ist einfach auf, Judo ist auch Physik, ganz einfach.
So war es. Ja. Und das war, der kam mir super logisch vor und witzig war, dass das konnte ich wirklich. Das hat wirklich mir hier und da geholfen, muss man so auszudrücken.
Ja, ja.
Das war wirklich eine schöne. Und mein Lieblings, was ist es, glaube ich, eine Halte? Ude Hijigi Jujigatame.
Ude Hijigi Jujigatame. Das ist ein Hebel, ein Armhebel.
Ah, der Armhebel, wenn man so unten drunter sitzt, habe ich auch noch fast im Kopf. Mega. Das konnte man immer im Sportstudium, wenn man hier im, jetzt sage ich nicht den Namen, den die Sportstudierenden benutzt haben damals. Also wenn man im Hochhaus saß. Weißt du, wie es genannt wurde?
Ja. Schon klar.
Heute passt auch nicht mehr heutzutage. Wenn man da auf dem Flur saß und so 2 Tetrapacks Rosenthaler Kadaka weg hatte und noch ach, das waren gute Zeiten. Mensch, jetzt haben wir das auch neu gemacht. Hoffentlich kriegst du ein bisschen Zulauf noch auch für Farmers Leben und Nachwuchs.
Kriegen wir bestimmt. Ich glaube, die kleine Website, die ist ganz gut und wird gut besucht. Und naja, wir denken einfach auch immer an die Eltern, die dann mal zwischendurch mit dem Handy daddeln und was für Kinder suchen. Und da sind wir einmal mit dabei und das ist einfach auch wichtig. Ja.
Also für Eltern, die nicht so hartgesotten sind und nicht so gerne im Kalten draußen stehen beim Fußball zugucken, auch wenn ich natürlich für den Fußballverband arbeite, aber so eine Indoor-Sportart, da ist
kann man machen, kann klar, man machen. Einfach mal gucken, vorbeikommen zum Probetraining, klar, Logo, gern.
Ja. Jörg, danke für diesen wunderbaren ersten Podcast. Achso, deine Beziehung zur MDCC?
Ich kenne Ralf Taschner. Vor 1000 Jahren haben wir zusammen gearbeitet.
Das war der krasseste Kritiker, als ich mit der Idee Magde Podcast ankam. Jetzt ist er mittlerweile, glaube ich, auch eher Teil der Unterstützergang.
Naja, ist doch schön.
Hier immer im Büro. Ja. Der ist ja Läufer eher, ja, glaube ich, Leichtathlet,
ja,
oder?
Ja.
Deshalb kennt sich nicht mit Muskelkraft
aus. Ja.
Und ist ein großer Handballfan, da siehst du. Ansonsten, MDCC, ich sage nach jeder Folge und in jeder Folge danke, dass wir diese Idee jetzt über so viele Folgen jetzt schon durchziehen konnten. Du kriegst hier noch so ein verspätetes Schokoladengeschenk und dann Magde Podcast, Vinyl, erste Folge mit Guido Nienhaus, dem Chef, und Beckus ist dabei gewesen.
Ja.
Bitteschön und Dankeschön, dass du hier gewesen bist.
Danke.
Also ich habe den Eindruck, mit dir habe ich auch noch mal eine zweite Folge irgendwann mal in 3 Jahren. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, Dino. Ja. Bye, bye.
Ja, danke, Stefan. Hat Spaß gemacht. Gern wieder.
Ciao.
Bis dann.
Magde Podcast. Watte Vögel von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.